Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. 25 Jahre Stilles Haus in Bad Wildungen. Anlässlich des Dankbarkeitsfestes am 26. und 27. August 2017 gab es am zweiten Tag einen Vortrag von Manfred Müller-Granset zum Thema POC. POC auf Neudeutsch Public Outreach Committee. Nachdem es ja am ersten Tag genug Raum für einen dankbaren Blick zurückgab, stand nun die Frage im Raum, wie weiter? Manfred Müller-Granset wagte einen vorsichtigen Blick in die Zukunft der Satya Sai internationalen Organisation. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Om Sai Ram. Und einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt hat man mich also hier hingestellt, um zu reden. Beim letzten zentralen Kreis, da wurde dieses Thema Dankbarkeitsfest im Stillen Haus, das wurde vorsorglich am Sonntagmorgen besprochen. Ich musste leider Samstagabend den zentralen Kreis schon verlassen, sodass ich die Planung gar nicht mitgekriegt habe. Und ich habe dann, irgendwann habe ich dann Benno mal angemeldet und habe gesagt, hör mal, ist da für mich auch was vorgesehen? Und Benno sagte dann, ah, ich schicke dir mal so ein internes Programm. Da stand ich auf einmal auch drauf. Wisst ihr, welches Thema da in diesem internen Papier steht? Sag mal was über POC. POC, POC, POC. Dachte erst, was mag das sein? Ich habe mich dann schlau gemacht und herausgefunden, es handelt sich um eine Abkürzung. Und bei Insidern ist das ja sehr beliebt, dass man Dinge abkürzt. In diesem Falle steht das natürlich auch dann in Englisch für Public Outreach Committee. Public Outreach Committee heißt sowas wie in die Öffentlichkeit rausreichen und zwar mit dem Komitee. Gut, dazu werdet ihr heute etwas hören. Und dazu muss ich ganz weit ausholen. Wobei, wir machen das wirklich verträglich. Der Bogen, der zu spannen ist, der geht von der Dankbarkeit zu diesem Public Outreach Committee. Dass es nur einen gibt, dem wir Dankbarkeit entgegenbringen können. Und das ist Swami in unserem Fall. Ja. Und Swami fiel mir auch sofort ein, als das Thema Dankbarkeitsfest anstand, weil ich erinnerte mich an unsere letzte Pilgerreise, die wir unter das Thema Gratitude gestellt haben. Und wo wir explizit mit diesem Thema Dankbarkeit zum Herrn gereist sind, um ihm unseren Dank darzureichen in Form der Lieder, die wir einstudiert hatten, in Form unserer Chor Choreografie und wie sich dann herausstellte, war es die letzte Gelegenheit für viele von uns, Swami in seinem physischen Körper zu sehen und ihm nochmal diesen Dank darzureichen für unterschiedlich viele Jahre, die jeder einzelne von uns auf seinem Weg gewandelt ist. Wir haben unser Programm am Nachmittag gesungen, am Nachmittagsdarschan. Und wir fanden ein ganz gutes Echo und wir durften dann auch noch die Bhajans singen. Und Swami saß dort in seinem Stuhl, wie wir ihn alle kennen. Und irgendwann, er winkte dann ja noch einzelne von uns zu sich und sprach mit ihnen. Und wir waren natürlich so euphorisiert, wir wollten gar nicht, dass dieser Moment zu Ende geht. Und irgendwann klopfte er sich auf den Bauch und rieb sich so den Bauch, als wollte er sagen, ja, habt ihr gar keinen Hunger? Wollen wir nicht mal lecker Armbrot essen gehen? Das fand ich ausgesprochen lustig und habe mich gefreut über diese Nähe, die in dem Moment entstanden ist, über dieses Nachempfinden können, über dieses, ja, nicht irgendetwas weit Entrücktes, sondern etwas, was ganz nah bei mir ist. Ich mag halt auch nur Danke sagen. In meinem Falle für 28 Jahre, die ich gemeinsam mit ihm auf diesem Pfad wandeln darf. Und Walter hat das gestern angesprochen, etwas, was auch vor 14 Tagen, als wir hier schon das Esse-Jubiläum gefeiert haben, als Geschichte nochmal wieder erzählt wurde und was mich nochmal tief bewegt hat, wo Swami seine Studenten fragt, was ist eigentlich das Kostbarste, das Seltenste, was es gibt auf dieser Welt? Und dann als erste Antwort kommt, naja, dass Swami, dass du da bist, dass du inkarniert hast, dass du in einem physischen Körper auf dieser Welt bist. Und Swami dann sagt, ja, aber was ist noch seltener? Ja, dass wir zeitgleich die Gnade haben, auch in diese Welt geboren zu sein, zu der Zeit, wo der Avatar hier auf Erden wandelt. Und was ist noch seltener und noch kostbarer, dass wir davon Kenntnis erlangen, dass wir die Chance haben, ihm zu begegnen, dass unsere Wege sich kreuzen, dass er uns ruft. Und was ist noch seltener? Noch seltener ist, dass wir ihm dienen dürfen. Ganz viel Grund für Dankbarkeit. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle auch vereint, dass wir über die Jahre hinweg dieser Gnade wahrhaftig und bewusst geworden sind und dass wir unser Leben zu großen Teilen ihm darreichen, indem wir ihm dienen, indem wir uns immer wieder bewusst machen, er ist derjenige, der handelt. Erjenige ist, durch den alles geschieht. Und wir stehen ihm als gute Werkzeuge zur Verfügung. Jetzt sind wir immer noch nicht bei diesem Thema POC. So langsam muss ich, glaube ich, so eine Überleitung hinkriegen. Und Dankbarkeit ist ja etwas, was mehr oder minder zurückblickt, so wie wir auch gestern zurückgeblickt haben auf diese vielen Jubiläen, die es zu feiern galt. Was ja häufig auch damit verbunden ist, dass man scheinbar ein bestimmtes Ziel erreicht hat, dass man an einem bestimmten Punkt angekommen ist. Die Frage ist, was kommt danach? Wie geht es von da eigentlich weiter? Und ich habe dazu ein kleines Filmchen gefunden und ich finde es erstens lustig und zweitens hat es eine tiefe Weisheit in sich. Es ist eine Geschichte, die schon ganz alt ist, mehr als 1000 Jahre. Es ist die Geschichte von Sisyphus. Sisyphus, wie er immer wieder Niederlagen erleidet, wie er auch immer wieder kleine Triumphe feiert. Dann endlich mal ein Ziel erreicht und damit glaubt, bereits am Ende des Weges angekommen zu sein. So wie wir vielleicht manchmal glauben, schon am Ende des Weges angekommen zu sein. Und dann kommt da als nächstes der Fingerzeig Gottes, der uns darauf aufmerksam macht, da drüben ist schon wieder der nächste Berg noch ein bisschen höher als der letzte. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut den Pfad, auf dem wir alle unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass wir so schnell sagen können, wir sind angekommen. Alles erledigt, alles getan, alles erlebt, alles erfahren. Sondern ich glaube, dass da, wann immer wir einen solchen Gipfel erklommen haben, dann schon die nächste Herausforderung auf uns wartet. Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu diesem Thema Public Outreach. Und so fand ich es nicht verwunderlich, als ich Freitag gekommen bin und wir aufgefordert wurden, uns ein Täfelchen Schokolade zu nehmen. Da habe ich mir, weil ich ein Schleckermaul bin, ein Marzipantäfelchen gewählt. Das waren die roten. Und dann habe ich mir das Zitat durchgelesen, was dort aufgeklebt war. Und das finde ich ganz bezeichnend, weil es genau das beschreibt, wo ich uns gerade empfinde. Da heißt es nämlich, Gott handelt als Schöpfer, Beschützer und Zerstörer. Durch eure Handlungen müsst ihr Gott eure Dankbarkeit zeigen, nicht durch Worte. Ihr müsst lernen, von den Dingen, die für euch geschaffen worden sind, rechten Gebrauch zu machen. Gott ist allgegenwärtig. Er ist in euch. Gott beschützt euch in der Form eures guten Verhaltens. Er ist in euch als Bewusstsein. Ja, rechten Gebrauch. Das deutet schon wieder auf Taten hin. Nun, was könnten das sein? Was für Taten? Ich empfinde es durchaus so, dass Swami uns eine Chance gegeben hat, bei ihm in die Schule zu gehen. Und er selbst hat das ja häufig genug in solche Beispiele gekleidet. Er selbst hat ja häufig genug solche Geschichtchen darum gebaut und hat gesagt, einen jungen, zarten Baum, da ist zunächst erstmal ein Schutz darum, da braucht es einen Zaun, damit die jungen Triebe nicht angeknabbert werden und sich entwickeln können. Und irgendwann ist dieser Baum aber groß und stark. Und ich habe den Eindruck, viele von uns hat er zu sich gerufen, damit wir die Chance haben, lange genug in seine Schule zu gehen. Und wenn ich es vergleiche mit meiner richtigen Schulzeit, dann war das nicht einfacher. Dann waren die Herausforderungen mindestens genauso groß. Was sogar noch ein bisschen schwieriger war, das Schummeln war nicht so einfach. Irgendwie ist Swami einem doch immer wieder draufgekommen. In der Schule habe ich es noch manchmal geschafft, den Lehrer zu überlisten. Ja, wir durften lernen. Wir durften Erfahrungen machen. Und wenn ich zurückkomme auf diesen Satz, aber eigentlich kommt doch alles immer wieder. Eigentlich ist es doch eine permanente Wiederholung. Ja, im Außen, der Rahmen, vielleicht ist das ein immer wiederkehrender Rahmen. Aber das, was wir daraus machen, das, was wir anfangen damit, das ändert sich hoffentlich. Das ist hoffentlich geprägt von Erfahrungen, von Lernen, von Fortschritt. Es ein bisschen anders machen. Es ein bisschen besser machen. Ja, es geht darum, es gut zu machen, das Gute zu sehen, das Gute zu tun. Und nachdem Swami uns lange genug gelehrt hat, und mir wird eine Rede immer in Erinnerung bleiben, wo er sagt, ich habe so häufig zu euch gesprochen, ich habe euch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich rede jetzt nicht mehr mit euch, weil ihr es nicht tut, weil ihr es einfach nicht tut. Damals war ich recht bestürzt, weil ich mich auch ertappt gefühlt habe. Aber das gehört vielleicht auch zu diesem Weg dazu. Wir sind nicht perfekt. Keiner von uns kann das für sich in Anspruch nehmen. Aber wir können es versuchen. Und als Organisation müssen wir das auch immer wieder versuchen. Und ich verstehe es so, dass als Swami seinen physischen Körper verlassen hat, dass er gesagt hat, okay, da sind so viele Absolventen meiner Schule, die dürfen mein Erbe aufgreifen. Die dürfen mein Vermächtnis hernehmen und es weitertragen. Die dürfen jetzt erkennen, dass sie selbst es sind, dass sie selbst Gott sind. Das, was er uns immer gepredigt hat. Und damit dürfen sie jetzt in eigener Verantwortung fortführen, was ich für dieses Zeitalter vorgesehen habe. Und natürlich war das so, dass diese ersten Jahre wir in einem Zustand verbracht haben, wie dieser Baum mit dem Zaun drumherum. Wir waren beschützt. Wir haben uns in unseren Gruppen und in unseren Zentren, haben wir uns getroffen, haben uns im wohlmeinenden Sinne eingeigelt, haben natürlich den Balsam genossen, der damit verbunden war, das wunderbare Bhajan-Singen, die wunderbaren Rituale, die wir bei Swami kennengelernt und die wir so schätzen gelernt haben. All das, was die Seele, ja, was der Seele so gut tut. Und vielleicht ist diese Phase des, es geht darum, dass wir uns wohlfühlen, und dass es uns gut geht, vielleicht ist diese Phase jetzt wirklich ein Stück weit vorbei. Mama bleibt nicht das ganze Leben da und pampert uns, sondern vielleicht geht es jetzt darum, selber in diese Rolle zu schlüpfen. Vielleicht geht es darum, dass aus Devotion jetzt mehr so etwas wie Motion wird. Dass wir in Bewegung kommen, dass wir das ernst nehmen, was er uns gelehrt hat. Und im Prashanti Council, wo zum Beispiel unser Weltvorsitzender Dr. Reddy ja die Gnade hatte, sehr dicht neben Swami aufzuwachsen, in ganz viel persönlichem Kontakt zu stehen, dem ich deswegen einfach auch zubillige über noch ein anderes Maß an Erfahrung und an Nähe zu verfügen. Der hat einen Satz geprägt, wo er gesagt hat, wenn es um Aufgabenträger in der Organisation geht, die müssen drei Voraussetzungen erfüllen. Er spricht von den drei A's. Sie müssen available sein. Das heißt, sie müssen zur Verfügung stehen. Sie müssen in der Lage sein, einen Teil ihrer Zeit dem Herrn darzureichen. Dann müssen sie auch noch able sein. Das heißt, sie müssen bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Fertigkeiten erlernt und kultiviert haben. Nun, available sind wir alle. Vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, aber doch jeder von uns ein gerüttet Stück. Und able haben wir nicht alle unsere ganz spezifischen Talente, unsere ganz besonderen Fähigkeiten, unsere ganz besonderen Fertigkeiten? Haben wir nicht gestern Beispiele davon gehört, als es, und wenn es nur um so etwas geht wie das stille Haus zu renovieren, wo Siegfried gesagt hat, meine Welt war eigentlich eine andere. Und trotzdem war ich mit genügend Erfahrung und Fähigkeit ausgestattet, um mein Wissen und meine Fertigkeiten in ein solches Projekt einzubringen, so wie ganz viele andere auch. Und dann gibt es aber noch ein drittes A. Und das dritte A steht für affable. Und das kennen die meisten nicht. Diese Vokabel ist uns nicht geläufig. Und affability beschreibt so etwas wie eine Haltung. Nämlich das, was ich da an Fähigkeiten und Fertigkeiten habe, auch so einsetzen zu können, dass ein Gegenüber es annehmen kann. Dass ich mit einer gewissen Sympathie, mit einer bestimmten Liebe, mit einer bestimmten Form von Hingabe, dass ich meinem Gegenüber begegnen kann und mein Gegenüber sich bereit ist, dankbar für das, was ich ihm darreiche, zu öffnen. Also so eine gewisse Sozialkompatibilität, so die Fähigkeit, emotionale Intelligenz nach außen zu tragen. Und ich glaube, genau das durften wir üben in diesen letzten 25 Jahren. Hat er uns nicht auch in den Zentren genügend geschliffen? Haben wir nicht genügend Herausforderungen gehabt in unseren Rangeleien, wenn es um die unterschiedlichsten persönlichen Bedürfnisse ging und es dann auf einmal eng wurde? Und ja, haben wir nicht eigentlich geübt, wie es besser geht, miteinander umzugehen, wie es funktionieren kann, einander in Liebe anzunehmen, wie es funktionieren kann, sich mit einem offenen Herzen zu begegnen und letztlich zu verwirklichen, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Jetzt sollen wir diese Fähigkeiten einsetzen. Und damit einhergeht eine absolute Professionalisierung im Prashanti Council. Ich durfte das über die letzten Jahre ja miterleben und es hat mich absolut fasziniert, in welchem Maße dort die Aufgabenträger sich dieser Verantwortung gestellt haben. Jetzt sind wir es, die sein Werk weitertragen dürfen. Und diese Professionalisierung bedeutet, dass dort viele Leute zusammengekommen sind, die verfügbar sind, Klammer auf, zum Teil in einem erschreckenden Maße verfügbar sind. Wo ich manchmal den Eindruck habe, da ist die allererste Priorität, und zwar die ersten 24 Stunden am Tag, ist Swami zu dienen. Und danach kommen dann die üblichen Verpflichtungen, die jeder von uns hat. Es erschreckt mich, in welchem Maße die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, wie professionell sie Dinge angehen. Und daraus sind Strukturen erwachsen. Strukturen, die fast vergleichbar sind mit einem Großunternehmen. Mittlerweile gibt es 13 Committees. 13 Komitees, die einen Spezialauftrag verfolgen. Und alle diese Komitees versuchen natürlich ihr Bestes zu tun. Und dieses POC, dieses Public Outreach Committee, verfolgt das Ziel und sagt, ja, vielleicht war es notwendig, dass wir über viele Jahre hinweg als Sai-Organisation, Swami hat sein Werk ja schon immer rausgebracht in die Welt, aber vielleicht war es notwendig, lange Zeit für uns erstmal diesen Blick nach innen zu wenden, um genügend Selbstsicherheit, genügend Substanz, genügend Standing aufzubauen. Aber jetzt sollen wir diese Selbstsicherheit nutzen, um damit einen Schritt nach außen zu gehen. Und hat er nicht gesagt, irgendwann, also es ging ja damit los, dass er sagte, irgendwann werdet ihr nicht mehr so nah bei mir sein können, wie ihr das jetzt seid, wo wir noch gemeinsam auf der Veranda sitzen, so jemand wie Benno, der noch mit ihm zusammen am Tisch gesessen und gegessen hat. Da träumen die meisten von uns ja davon. Aber irgendwann ging das schon nicht mehr und irgendwann sagte er, werde ich euch nur noch als kleiner orangener Punkt erscheinen aus einer großen Entfernung, was er ja auch verwirklicht hat, wenn er dann mit dem Hubschrauber eingeflogen ist zu Sportfesten oder größeren Veranstaltungen wie seinem Geburtstag. Ja, und irgendwann wird die ganze Welt ihn kennen und von seinem Werk wissen. Das ist ein Teil vielleicht unserer Aufgabe, mit diesem Selbstbewusstsein nach außen zu gehen. Und dieses Public Outreach Committee hat dafür 4 einzelne Wege beschrieben und hat gesagt, da gibt es 4 Hauptüberschriften. Das eine sind Public Meetings. Das, was wir vorher auch schon kannten. Public Meetings. In der Öffentlichkeit treffen in und mit der Öffentlichkeit. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Dann gibt es den Walk for Values. Das heißt, eines der Kerngeschenke, die er uns mitgegeben hat, die menschlichen Grundwerte hinauszutragen, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Gesellschaft. Dann gibt es die Interfaith Meetings, also die interreligiösen Zusammenkünfte, die natürlich das Ziel haben, eines der Hauptthemen seiner Lehre, dass alle Religionen letztlich nur ein und denselben Weg zu einem und demselben Ziel, zu einem und demselben Gott beschreiben, dieses stärker in das Bewusstsein zu bringen. Und dann gibt es das Community Engagement. Also das Engagement in der Gesellschaft. Für uns im Westen stellt sich das, glaube ich, ganz anders dar, als wir es in vielen anderen Ländern auf der Welt erleben. Mich fasziniert es immer, wenn ich im Prashanti Council bin und wenn ich die Berichte aus den anderen Zonen, aus den anderen Ländern höre und mir dann gesagt wird, in Lateinamerika, wir wollten ein Public Meeting machen. Wir haben eingeladen zu einem Public Meeting, wo es um Swami gehen sollte. Und wir haben das plakatiert in Bogota oder wo auch immer. Und das war zu einer ganz ungünstigen Zeit, nämlich mitten im Feierabend um 17 Uhr. Und dann war es auch noch an einem Tag, wo es gegossen hat und junge Hunde geregnet hat. Und deswegen sind auch nur 1200 Leute gekommen. Also wir haben auch schon Public Meetings gemacht. Bei schönem Wetter, zu einer sehr adäquaten Zeit. Und es kamen auch so 10. Die Welt existiert in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und auch wenn ich an so etwas wie Walk for Values denke, da wird wirklich mit großen Transparenten, wo die Werte drauf abgebildet sind, wird in Toronto in Kanada durch die Hauptstadt marschiert und es wird zum Landespräsidenten gegangen und dieser Präsident empfängt diese Leute und stellt ihnen eine Urkunde aus. Ich weiß nicht, wer von uns sich alleine trauen würde mit einem Pappschild, wo Gewaltlosigkeit draufsteht, nach Berlin zu pilgern. Das heißt, es bedarf eines Transformationsprozesses. Es bedarf auch hier einer Übersetzung. Es bedarf dessen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir gucken, in unserer Welt, hier in unserer Kultur, wie kann das eigentlich gehen? Wie können wir ein Stück mehr nach außen gehen, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist? Und wir hatten dieses Jahr ein Public Meeting. Wir hatten ein Public Meeting mit 1400 Besuchern. Es war eben ein besonderes Public Meeting. Es war die Aufführung der Sai Symphony durch das Wuppertaler Symphonieorchester. Und da erfüllt sich eines, was wir vorhin schon angesprochen haben. Klaus Kemper, der sagt, Musik ist nicht Musik ein Schlüssel, um die Herzen der Menschen zu öffnen und eine bestimmte Botschaft zu transportieren? Nun, das war nicht unser originäres Verdienst, aber wir hatten das große Glück, Bestandteil dieser Veranstaltung sein zu können. Und das bedeutete, dass wir dort eine Ausstellung machen durften über Swamis Werk, dass wir unsere Broschüren dort auslegen durften und dass wir vor dem eigentlichen Konzert eine Stunde die Gelegenheit hatten, Swamis Werk der Öffentlichkeit vorzustellen. Und wir haben das genutzt, um Mike Herting, der diese Symphonie komponiert hat, um ihm den Raum zu geben, in einer halben Stunde seine Geschichte zu erzählen. Wie ist es überhaupt zu dieser Symphonie gekommen? Wie ist er als ein Mensch, der sich in der Welt der Musik aufhält, als Europäer angesprochen wird, für einen indischen Guru eine Symphonie zu schreiben? Und welche Erfahrungen er damit gemacht hat? Und da waren so um die 400, 500 Leute in diesem Vortragssaal und haben gelauscht und haben dem zugehört. Und anschließend gab es noch eine weitere halbe Stunde, in der wir etwas über diesen Lehrer, über diesen Weltenlehrer erzählen durften, indem wir von seinem Werk berichten durften, was er für die Menschheit getan hat. Und dann kamen wir in dieses Konzert und da waren 1400 Besucher. Ein toller Rahmen übrigens, ein wunderschönes Ambiente, ein überwältigendes Konzert. Und wenn da 150 Devotees gewesen sind, dann waren das, glaube ich, viel. Ich habe gedacht, naja, da werden jetzt aus ganz Deutschland und aus Holland und wo auch immer, da werden jetzt so wie bei unseren Festivals in Köln 400, 500 Devotees sein und dann noch 50 andere. Wir haben uns gar nicht wiedergefunden in der Masse an Menschen. Ich habe viele, die da waren, gar nicht gesehen, weil wir so wenige waren. Und das andere war Öffentlichkeit. Das waren ganz normale Personen aus der Gesellschaft. Und ich fand es bezeichnend, dass in der Pause ich zufällig auf den Marketingdirektor dieses Wuppertaler Symphonieorchesters stieß. Der hatte nämlich gesehen, dass ich mein Namensschildchen noch anhatte und ich hatte die Ehre, dort auch in dieser Vorstellung, in dieser einstündigen Präsentation, den Herrn Naganand aus Indien übersetzen zu dürfen. Und so gesehen hatte er mich noch vor Augen und kam auf mich zu, der Marketingdirektor des Wuppertaler Symphonieorchesters, und sagte, müsste für so etwas nicht eigentlich die Frankfurter, die Süddeutsche, der Stern, der Spiegel, müssten die nicht alle hier vertreten sein und über solch ein Event berichten? Und drehte sich wieder um und verschwand. Und ich dachte, schau an, es geht offensichtlich auch bei uns. Und es gab Standing Ovations. Das Publikum war aus dem Häuschen nach diesem Konzert. Und mal ehrlich, wir alle wissen doch nicht, wie diese Samen funktionieren, die Swami ausstreut. Jeder Einzelne von uns hat doch eine ganz individuelle Geschichte zu erzählen, wie dieser Samen bei ihm, bei ihr aufgegangen ist. Was wissen wir, was davon bei anderen ankommt und wie diese Botschaft, wie dieser Samen irgendwo aufgeht? Das zum Beispiel fand ich eine gelungene Übersetzung dieses Anspruches von Public Outreach in unserer westlichen Kultur. Was könnte das noch sein? Wir haben ja selbst in unseren eigenen Reihen, denken wir an ein solches Konzert wie mit Klaus Kemper gestern Abend. Okay, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mag es sicherlich Menschen geben, die sagen, zu indisch. Auf der anderen Seite sind wir doch alle gerade in einer Phase, wo wir bemüht sind, uns anderen Kulturen gegenüber zu öffnen, wo wir bemüht sind, zu verstehen, wo wir ein bisschen mehr Background haben wollen. Und so wie er es erklärt, wie er es einführt, wie er darüber spricht, und wenn man dann erlebt, mit welcher Hingabe diese Musik gespielt wird, und wenn es dann auch noch die Möglichkeit gibt, einbezogen zu sein als Publikum. Sind solche Konzerte undenkbar für die Öffentlichkeit? Na eben. Ist doch ein weiterer Weg, wie wir in die Gesellschaft treten können. Lesungen. Wir haben den Versuch schon gemacht. Ja klar, wir haben dann nicht gesagt, wir laden ein zur Bhagavad Gita-Lesung, sondern wir haben uns zum Beispiel ein anderes Buch hergenommen. Tread Softly, Tretet sachte auf. Ein Buch, was sich mit Swamis Aussagen zur Umwelt, zur Ökologie, zu einem hochaktuellen Thema beschäftigt. Und wo wir mit verteilten Rollen gelesen haben aus diesem Werk und damit zeigen wollten, ja, die Themen, die uns heute alle beschäftigen, auf viele davon gibt es Antworten. Und auch so kann man einen Einblick bekommen in die Lehre des Avatars. Wir haben die Werte. Und die Werte sind vielleicht auch das, was die meisten von uns am offensichtlichsten, am offenkundigsten verkörpern und auch benennen können und tragen können. Ich habe unlängst ein Treffen in Ungarn gehabt, in Budapest, und nachdem ja die SAI-Organisation dazu aufgerufen hat, quasi, dass jede Gruppe, jedes Zentrum doch mindestens ein Public Meeting machen sollte im Jahr. Einmal rausgehen in die Öffentlichkeit. Da hat mich das Zentrum in Budapest damit überrascht und hat gesagt, ja, wir wollen das machen. Wir wollen unser jährliches Treffen, unser Mitgliedertreffen dazu nutzen, um am Nachmittag das zu verquicken mit einem Public Meeting. Und wir haben uns dazu ein Thema herausgesucht, von dem wir glauben, dass das Menschen anspricht. Und die haben gesagt, die 5 menschlichen Werte im beruflichen Alltag. Wie gelingt es eigentlich Menschen, diese Werte, nach denen wir doch eigentlich alle so dürsten in einer Gesellschaft, die so ein bisschen einen Werteverlust zu beklagen hat, wie gelingt es Menschen, diese 5 menschlichen Werte in ihrem speziellen beruflichen Umfeld zur Blüte zu bringen? Wie versuchen die das, ihr Tun auf diese Plattform zu stellen? Und dann haben sich 4 Sprecher gefunden, eine Theaterdirektorin, die ein eigenes Theater leitet mit einer eigenen Schauspieltruppe, einen Psychotherapeuten, eine Kindergärtnerin, einen, weiß ich gar nicht mehr, Unternehmer. Und die haben davon berichtet, wie sie versuchen, das in ihrem Unternehmen mit Leben zu füllen. Und es war spannend, weil ich habe dann die Mitglieder des Budapester Zentrums gefragt, von den Menschen, die dort im Publikum saßen, waren das jetzt alles Devotees? Und die sagten, nee, die meisten von denen kannten wir nicht. Interessant war, alle, die da waren, hatten den Namen Satya Sai schon einmal gehört. Den kannten sie. Aber gekommen waren sie, weil es sie interessiert hat, ja, wie kann man das denn eigentlich? Wie können diese Werte lebendig werden in einem Umfeld, was ich nicht immer selbst bestimmen kann? Ja, wo ich eingebunden bin als Angestellter, als ganz normaler Arbeiter. Wie kann auch ich da ein bisschen von dem, was mir so wichtig ist, ins Leben bringen? Wir haben den Bereich der Kunst. Wir haben da oben ein paar Bilder. Wir machen im Moment seitens der Sai Care Stiftung gerade ein Kunstprojekt. Helena hat in Lübeck oben mehrere Projekte gemacht mit Flüchtlingen und Kunst. Milena natürlich.
Ich habe eine große Ausstellung über die Weltreligionen.
Ja.
Eine ganz große über Flüchtlinge.
Ja.
Und jetzt werde ich eine über Advaita.
Ja. Es ist ein Weg, wo ganz spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten genutzt werden, um diesen Schritt nach außen zu gehen. Ich glaube also nicht, dass wir so bar jedweder Inspiration dastehen. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, wenn wir uns hinsetzen, wenn wir es zulassen, dass Swami uns unsere speziellen Felder aufzeigt, dass wir sehr wohl etwas bewegen können und dass jeder von uns Botschafter sein kann, Leuchtturm sein kann, für das Verbreiten seines Werkes, ja, im Wesentlichen aber, glaube ich, eher seiner Liebe. Und damit diese Welt zu einem etwas liebenswerteren Ort machen kann. Das verbirgt sich hinter Pock. Und das ist im Wesentlichen das, was ich euch heute Morgen mit auf den Weg geben wollte. Über die Sai-Organisation gibt es immer ganz viel zu erzählen. Das, was uns beschäftigen wird, weil wir bei dem Thema Ausblick waren, was uns beschäftigen wird in diesem Jahr und im nächsten Jahr, ist das Thema Umwelt. Ihr wisst, es gibt diese Go Green-Aktivität. Ihr wisst, es wird im nächsten Sommer eine Konferenz in Prashanti geben, die sich mit dem Thema Umwelt im Kern beschäftigt, sehr stark vorbereitet und initiiert durch die jungen Erwachsenen. Das wird zu Guru Purnima passieren. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem man sehr schön nach außen gehen kann, wo es gute Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft hinein gibt. Wir werden im nächsten Jahr eine Pilgerreise machen. Wieder eine Gelegenheit im Rahmen einer Gruppe, und zwar unserer Zone 7, also so wie beim letzten Mal auch, mit der ganzen Zone nach Indien zu reisen und dort auch wieder ein Kulturprogramm einzustudieren und das in der Sai Kulwant Hall zur Aufführung zu bringen. Es wird nicht langweilig. Und das, was jeder Einzelne dazu tun kann, das ist vielleicht einfach dazu beitragen. Einfach dazu beitragen, immer wieder zu versuchen, das, was uns als Aufgabe gerade gegeben ist, zu erfüllen, diese Kugel hochzuschieben auf den Berg, nicht zu verzweifeln. Und selbst wenn Gott oben schon wartet, um zu sagen, und da wartet deine nächste Aufgabe, sich nicht mit Grauen abzuwenden, sondern vielleicht in Dankbarkeit diese Aufgaben anzunehmen. Gemeinsam? Ja, wenn es denn zu schwer wird, dann kann man das vielleicht auch in Gemeinschaft machen. Benno hat gestern mal schön gesagt, als er damals zu Swami gekommen ist und als er dann vor der Aufgabe stand, hier in Deutschland quasi die Sai-Organisation zu etablieren, da hat er sich gewünscht, dass ein paar ältere Leute dazukommen. Weil es waren ja alles so junge Spinner wie er. Heute sind wir in der Situation, dass sich die Situation umgekehrt hat. Unser Altersdurchschnitt in den Gruppen und Zentren liegt irgendwo bei 70. Und wir wären froh, wenn mal der ein oder andere Junge dazukommt zu diesen spinnerten Alten. Wenn wir das allerdings realisieren wollen, dann werden wir nicht umhinkommen, auf uns aufmerksam zu machen. Und es ist in der Tat, es war lange Zeit so, das stimmt, das war die ausgegebene Politik, ich sag's mal salopp, den Ball flach zu halten. Das hat sich gewandelt. Wir haben nichts zu verstecken, wir haben nichts zu verbergen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist für viele von uns Alten durchaus auch noch eine Herausforderung. Ich habe nicht umsonst, einfach um es an Kleinigkeiten deutlich zu machen, ich habe versucht, als Exemplar heute mich schick zu machen, wurde dann natürlich prompt begrüßt mit, ah, Schotte heute, was? Ganz schön kleinkariert. Ich stehe vor euch als der Einzige dieses Wochenende, der seine Schuhe anbehalten hat. Weil ich finde es ziemlich bescheuert, einen Anzug mit Weste oder eine Kombination anzuhaben und mit Filzschlappen rumzulaufen. Das passt nicht zusammen. Ich will bewusst natürlich ein bisschen provozieren. Und wenn wir heute Nachmittag die Öffentlichkeit einladen, dann werde ich auch meine Schuhe anbehalten. Weil das Bild ist, was erstmal erwartet wird. Und ich glaube, so ist es mit vielen Dingen. Wir müssen ein bisschen schauen, Was für Menschen sind es, denen wir da begegnen, und wie können wir ihnen etwas nahe bringen, ohne sie damit gleich zu erschlagen? Und das heißt einfach auch, dass wir bei der Ausgestaltung unserer Zentren, bei all diesen Dingen, einen etwas anderen Blick entwickeln müssen und unsere eigene Hingabe und Devotionalität in allen Ehren, ganz wichtig, will uns auch gar keiner nehmen. Aber die Frage ist, ob ein Hindu-Tempel wirklich das ist, was die Menschen in unserem Kulturkreis auf Anhieb anspricht. Also ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen und da können wir noch viele Erfahrungen machen und haben noch etliches an Schritten zu gehen. Und hoffentlich geht es uns dann nicht so wie den Dinosauriern, sondern hoffentlich können wir dann auch in 25 Jahren, sagen wir mal, die Sai-Organisation, ob wir, weiß ich nicht so genau, ein weiteres Fest im Stillen Haus feiern, voller Dankbarkeit für das, was in den zurückliegenden Jahren passiert ist. Bleibt mir, mich auch bei euch zu bedanken für die Unterstützung der vielen letzten Jahre in dieser Organisation, dafür, dass ihr mir heute zugehört habt. Und dann wünsche ich uns noch ein hoffentlich gutes Beispiel für Public Outreach. Om Sai Ram.
Yeah.
Dieses war die Dokumentation eines Vortrags, den Manfred Müller-Gransee anlässlich des Dankbarkeitsfestes 25 Jahre Stilles Haus in Bad Wildung gehalten hat. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.